Ja, ist ja einiges los hier heute Morgen, aufgebaut an Blumen, Stühle, die wurden schon eingesetzt, Kreuz haben wir öfter mal dabei und jetzt noch eine Leiter, die kann man auch als Deko sehen, aber für mich macht hier noch was anderes deutlich. Und zwar macht die Leiter für mich deutlich, diese Versuche von den Menschen, Gott nahe zu kommen. Wie kann ich Gott nahe kommen? Indem ich versuche, irgendwie dem Himmel ein bisschen näher zu kommen. Und wie gelingt das? Gucke vielleicht, was ist Gott wichtig? Worauf steht Gott? Was sind Werte von ihm? Vielleicht will ich mich gut verhalten. In der Hoffnung, dass ich wieder ein Stückchen diesem Gott im Himmel näher komme. Und so kann das immer weitergehen, immer weitergehen. Vielleicht gibt es noch was, wo du denkst, ah, das war nicht so gut. Ach, der Stress mit dem Nachbarn, wieder eine Leiter runter, weiter weg. Und dann aber wieder, ah, mich Gott nahe gefühlt, wieder ein Stückchen näher. Aber das Problem ist, diese Leiter ist begrenzt. Und mal gucken, bin ich eigentlich versichert? Ist das Berufshaftpflichtversicherung? Was gibt's da? Kann es noch 2 Stufen gehen, aber ich traue mich nicht mehr. Ich komme nicht so richtig nah an Gott dran. Aber das Coole ist, und das, was wir als Christen feiern, ist, dass Gott das andersrum macht, dass er nicht erwartet, dass wir es irgendwie hinkriegen, ihm nahe zu kommen, ihm irgendwie möglichst gerecht zu werden, sondern Gott geht runter. Gott kommt zu uns, weil er merkt, der Martin ist begrenzt, das schafft ich gerade mal 2 Meter auf dieser Leiter und ist immer noch meilenweit von mir entfernt. Und deswegen bin ich bereit, zu ihm zu kommen. Und so ist diese Leiter für mich ein Bild dafür, dass ich es nicht schaffe, aus eigener Kraft mich Gott zu nähern und gleichzeitig auch ein Bild dafür, dass Gott zu mir gekommen ist. Dass er diesen Weg herab in meine Welt, in meine Herausforderungen und meine Probleme gegangen ist, um mir nahe zu kommen. Und warum? Warum hat Gott das getan? Weil ich ihm unglaublich wichtig bin. Weil ich für Gott unglaublich wertvoll bin. Und jetzt kommt das Beste. Nicht nur ich bin das für Gott, sondern auch du. Gott liebt dich. Und das haben wir oft gehört und das ist schnell mal irgendwie abgedroschen. Aber wenn das wirklich Realität ist, dass Gott mich kennt und mich liebt und dass er die Herrlichkeit verlässt und in Jesus Christus sich auf diese Erde begibt, weil ich ihm wichtig bin, dann haben wir doch was zu feiern heute Morgen. Dann ist das doch genial, dass dieser Gott mir nahe kommt, dass er an mir Interesse hat, an mir kleinen Menschen. Und sagt, ich möchte dir begegnen. Wir haben gesungen, wir kommen voll Erwartung, wir wollen dir begegnen. Gott hat den Anfang gemacht. Er ist auf uns zugekommen, voller Erwartung, in der Hoffnung, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir diese Begegnung suchen, die er ermöglicht. Seine Liebe gibt allen Menschen. Der Bibel steht ein Vers, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde sandte, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, ewige Beziehung, ewige Verbindung mit diesem Gott. Allen Menschen, nicht nur dir, nicht nur uns heute, sondern allen Menschen, die auf dieser Erde jemals gelebt haben. Das muss ein Petrus erstmal verstehen. Petrus ist ein Jünger von Jesus, also einer, dem nachgefolgt ist, sagt, hey, ich will von dir lernen, Jesus, ich will, du faszinierst mich, ich gehe mit dir mit, ich möchte von dir bewegt werden. Und er geht mit, er erlebt, wie Jesus Wunder tut, wie er Kranke heilt, wie er die gesellschaftlichen Normen auf den Kopf stellt und Gottes Barmherzigkeit in diese Welt hineinträgt. Und Petrus darf das alles erleben. Aber er muss auch erleben, Jesus kämpft im Gebet und sagt, Gott, ich habe echt Angst vor dem Weg, der vor mir liegt, aber nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus stirbt am Kreuz, auch das muss Petrus ertragen, wie er verhaftet wird. Aber er darf auch Zeuge seiner Auferstehung werden. All das hat dieser Petrus erlebt. Aber dieser Petrus hat noch einen gedanklichen Fehler, der diesen Satz, der geschrieben steht, Gott hat diese ganze Welt geliebt, noch nicht ganz verstanden. Und Gott denkt sich, hey, das muss ich korrigieren, weil der Petrus ist ein wichtiger Mann, der hat schon viel erlebt, der hat schon viel begriffen, das ist eine Säule der Gemeinde und es ist ganz wichtig, diese Schlüsselperson checkt, dass ich das ernst meine, dass ich wirklich diese ganze Welt liebe. Petrus dachte, Gott liebt nur sein Volk. Nur Israel ist besonders erwählt, Gottes Kinder zu sein, ein besonderes Privileg zu genießen. Und Gott macht ihm klar, es ist nicht ganz anders. Er macht eine krasse Vision, da kommt so ein Tuch vom Himmel mit komischen Tieren drin, die alle auch komisch für den Petrus sind. Und Gott sagt, hey, das ist jetzt rein, das darfst du essen. Wenn ich das sage, das ist gut, dann darfst du es essen. Für ihn geht das gar nicht. Dann ist der nächste Schritt, er soll in ein Haus gehen von einem Heiden, einem römischen Hauptmann, Cornelius. Und Petrus denkt sich, ich weiß nicht, welches Tier du nicht magst, wie Meeresfrüchte oder so, oder vielleicht bist du Vegetarier, sagst allgemein, Tiere geht nicht. Für Petrus gingen diese Tiere schon nicht, die er da essen soll. Und dann soll er auch noch in dieses Haus gehen von diesen Ekelheiden. Igitt. Aber wenn Gott das sagt, dann muss ich dahin. Und er geht dahin und Gott sagt, ich will dich gebrauchen, ich will dir was zeigen, Petrus. Und Petrus kommt da rein, wisst ihr, was das Erste, was ihr sagt? Was er sagt? Guter Einstieg für eine Predigt. Ihr wisst sicher, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Ja, super Einstieg, Petrus, alle Zuhörer verloren, alle raus. Eigentlich darf ich gar nicht hier sein, ich will auch gar nicht hier sein. Aber Gott drängt mich. Und erzählt weiter, wenn er schon mal hier ist, kann er von Jesus erzählen. Und während er erzählt, merkt er, wie Gottes Geist auf diese Ekelheiden kommt, die auf der Suche nach Gott sind, die gerade von Jesus hören, den Petrus erklären darf, was mit diesem Jesus auf sich hat. Und während er spricht, kommt Gottes Geist auf sie und sie fangen an, in anderen Sprachen zu beten. Und Petrus denkt sich, das kommt mir doch bekannt vor. Das habe ich doch schon mal erlebt. Das war doch Pfingsten in Jerusalem. Aber das waren Juden gewesen. Die kamen aus aller Welt, okay, zu Pfingstfest dorthin. Und dann fällt Gottes Geist auf meine Geschwister. Und jetzt passiert das Gleiche nochmal mit diesen anderen Menschen, die nicht zu diesem Volk gehören. Und er checkt, erst jetzt wird mir richtig klar, sagt er, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an. Das macht der Heilige Geist dort deutlich. Das bestätigt er für Petrus. Gott hat diese Menschen angenommen. Annahme. Ich weiß nicht, ob du abgelehnt wurdest in deinem Leben. Die meisten erleben das. Petrus sagt hier, Gott nimmt jeden Menschen an. Gott nimmt dich an, egal wo du herkommst, was du mitbringst, was du verzappt hast, was du aus Israel kommst oder sonst woher kommst. Gott nimmt jeden Menschen an. Und das ist dieser erste Teil der Predigt, der so genial ist, dass Gott zu uns kommt, dass er den Himmel verlässt in Jesus, dass er in unsere Welt tritt, ein Mensch wird wie wir, alles auf sich nimmt, weil er dich unendlich liebt. Das wollen wir feiern in den nächsten beiden Liedern. Heute ist es ein bisschen anders, ich habe drei Predigtteile, das war jetzt das Warm-up. Wir feiern Jesus. Wir feiern, dass Gott uns nahe gekommen ist, dass diese Gnade wahr ist, dass er sich uns genähert hat. Und dazu lade ich euch ein, aufzustehen, um mitzufeiern und mitzusingen und darauf so ein bisschen einzugehen. Hey, Gott hat mich angenommen und Gott liebt mich. Okay, wir kommen zum zweiten Teil. Meine Arbeitstasche mitgebracht und ich brauche mal einen Freiwilligen, eine Freiwillige, der mir gerade mal hilft. Aber wir müssen es nicht freiwillig machen, wir können es auch. danke, Steffen, das ist super. Okay, Steffen, mach mal deine beiden Hände auf. Du musst noch ein paar Sachen mit mich festhalten. Ich habe mal eine Flasche Sekt, ein paar Pringles, neueste Glitzerfummel, wird jetzt auch gut stehen. Messer, kannst du das noch irgendwo festhalten? Ja, gut. Alles in den Händen behalten, bitte. Ja. Sonst gibt es hier der Tusche, wenn du was anderes hinpackst. Das gehört dazu. So, was nehmen wir noch? Ja, geht das noch? Ja, ne? So eine Hand, so ein bisschen Muckiaufbau, wobei du bist ja ziemlich stark. Geld, Medikamente, ganz schön viel drin. Ja, das altes verstaubtes Buch. Ja, in den Händen halten, ne? Geht das noch in den Händen zu halten oder wird es langsam eng? Komm, hier noch ein Wundpflaster, falls Verletzung hast, japanisches Heilöl. Ja, so in den Händen halten, wenn es geht, ne? Ja, ist auch schon fast alles. So, jetzt würde ich dir gerne mal einfach so die Hand reichen. Schön, dass du da bist. Wie sieht's aus? Willst du mir die Hand reichen? Ja, irgendwas ist dazwischen uns. Es geht nicht so ganz. Du kannst das mal hier abstellen. Die Sachen wieder, dann hast du die Hände wieder frei, sonst ist das ja ein bisschen schwierig. Ja, ist ja schön hinstellen, auch sehr gut. das ist doch schon. Der Fummel hier, genau. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Darfst du Schokolade mitnehmen? Danke. So, vielen Dank. Jetzt geht es auch besser. Ja. Ist interessant, wenn man die Hände voll hat, kann man nicht so richtig die Hand reichen. Das ist unser zweites Bild. Das erste ist, Gott kommt zu mir, Gott begibt sich in meine Welt, mir nahe zu kommen. Und ich muss nichts tun. Es ist einfach annehmen, dass Gott sich mir nähert. Und ich darf ihm die Hand reichen. Die Hand zu reichen, das ist keine Leistung. Es zeigt nur, ich bin offen für dich, Gott. Ich bin offen dafür, dass du mir begegnest. Ich möchte dich kennenlernen. Aber manchmal haben wir so viel Krams in unseren Händen, dass selbst das schwierig ist. Vielleicht denkst du irgendwie, Gott, Bibel, Religion, alles alt und verstaubt wie dieses Buch. Oder du sagst, ich habe gar keine Zeit für Gott. Ich arbeite von Montag bis Sonntag, bin ich am Schaffen, meinem Beruf, wo soll da noch irgendwie Gott Platz haben? Vielleicht sagst du auch irgendwie, Essen ist mir echt wichtig. Ich esse auch gerne. Und es hat auch einen großen Stellenwert, dass irgendwie jetzt noch Gott, vielleicht will er, dass ich weniger esse, aber nee, lieber nicht. Oder du merkst, ich bin irgendwie verletzt. Und wenn ich Gott die Hand hinreiche, dann sieht er meine Verletzungen und die möchte ich zurückhalten. Da habe ich Angst vor, dass sie jemand berührt. Vielleicht ist Geld etwas, du sagst, hey, Besitz, danach strebe ich, danach richte ich mein Leben aus, darauf kommt es mir an, das will ich erreichen. Und du merkst, wenn ich Jesus die Hand hinreiche, dann ist das irgendwie präsent. Ich weiß nicht, was du noch einsetzen würdest, was bei dir Dinge sind, wo du merkst, da fällt es mir schwer, sie einfach loszulassen. Und auch, das ist jetzt so spannend, Gott kommt zu mir, Gott kommt in meine Welt, ich muss ihm die Hand reichen und es kostet mich doch nichts und es kostet mich irgendwie alles. Jetzt sind diese Dinge ja Teil von meinem Leben und das darf auch sein. Ich darf arbeiten, ich darf etwas schaffen in meinem Leben, ich darf feiern und genießen. Ich darf in die Muckibude gehen, ich darf Geld verdienen. Aber wenn ich mit Jesus anfange, dann muss ich diese Dinge ihm erstmal hinlegen und sagen, Jesus, das ist das, was in meinem Leben so Sache ist. Ich bin offen für dich. Ich will dir die Hand reichen. Und ich bin bereit, alles, was mir bisher so wichtig ist, mit dir mal neu zu sortieren und zu gucken, was ist dir wichtig? Und wie stehst du zu diesen Dingen? Was hat vielleicht keinen Platz mehr in meinem Leben? Wo sagst du, Martin, das darfst du ganz weglassen, das darfst du abladen und nicht wieder mitnehmen? Und wo sind Dinge in deinem Leben, wo ich möchte, dass es eine neue Bestimmung bekommt? Dass du weiter arbeiten gehst, aber das Arbeiten nicht mehr dein Ziel, das Ziel deines Lebens ist, Karriere zu machen, groß rauszukommen, sondern dass ich dein Ziel bin. Und dass du deine Arbeit nutzt, um in dieser Welt etwas zu bewegen für die Menschen und nicht nur für deine Karriere. Manches loslassen, abladen, anderes hinlegen, mit Jesus darüber in ein Gespräch kommen und sagen, wo muss das so eine neue Widmung bekommen, einen anderen Zweck? Ich finde das ganz spannend. In der katholischen Kirche, wenn da eine neue Kirche gebaut wird, dann muss die, bevor da erstmal was startet, geweiht werden. Geweiht für den Gottesdienst, für die Messe, für alles, was dort stattfindet. Und wenn das irgendwann mal keine Kirche mehr sein soll, weil kein Geld mehr dafür da ist oder keine Menschen da sind oder man woanders was Neues aufbaut, das Gebäude nicht mehr passt, dann muss diese Kirche wieder entweiht werden. Weihen heißt, ich gebe diesem Ort eine neue Bestimmung. Und so heißt es auch, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm mein Leben zu weihen, ihm mein Leben hinzulegen und sagen, dieses Leben soll eine neue Bestimmung bekommen, eine neue Ausrichtung. Eine neue Widmung. Es kann sein, dass es alles bleibt, aber dass eine andere Ausrichtung bekommt. Ich muss loslassen, die Hände frei machen, um Jesus Hand zu ergreifen. Jesus, der in meine Welt gekommen ist, der sich mir gibt, mir schenkt, mir anvertraut. Was schenkt mir Gott alles? Vergebung, Freiheit von Schuld. Er schenkt mir seinen Geist, das feiern wir an Pfingsten. Und Gott ermöglicht mir, in eine Beziehung mit ihm einzutreten, die ewig währt. wo der Tod nicht mehr das Ende ist, weil diese Beziehung zu dem Göttlichen, zu unserem Gott und Vater Ewigkeitswert hat und Ewigkeitsbestand hat. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, über diese Fragen nachzudenken, zu überlegen, hey, was hat das mit mir zu tun? Ich möchte euch einmal herausfordern, am Anfang mal so eine Faust zu machen und sagen, gucken, hey, ich mach mal die Faust zu, das heißt ja, ich halte etwas fest oder ich bin verschlossen, ich bin irgendwie auf Verteidigungsmodus. Und wirklich eine Faust mal zu bilden, macht das mal, könnt ihr mal eine Faust bilden, ja? Ja. Und schon mal eine Faust gebildet. Und das mal auszuhalten, diese Faustmassen zu bilden. Und während jetzt die Band so ein bisschen spielt, diese Fragen nachzusinnen und zu überlegen, hey, ist da was? Auch wenn es nichts in deiner Hand ist, zu denken, hey, ist da was, was zwischen mir und Gott steht, woran ich festhalte, wo ich merke, ich kann ihm gar nicht die Hand reichen, solange ich das festhalte, solange das nicht noch eine neue Bestimmung bekommen hat. Oder wo irgendwie was mich hindert, irgendwie gibt es irgendwelche Vorbehalte, vielleicht die Frage, ist Gott wirklich gut? Denn das ist ja oft die Angst, ach, wenn ich etwas aufgebe und auf Jesus setze und am Ende verliere, weil es doch nicht das Beste für mein Leben war. Ist Gott wirklich gut oder habe ich da Zweifel, Bedenken? Und das Letzte, wenn Jesus schon die Hand gereicht hast, gibt es etwas, was irgendwie dort stört? Wenn man so die Hand reicht, an die Hand hält und merkst, irgendwas ist da noch, irgendein kleiner Stein, wo ich merke, ja, der ist eben noch da zwischen mir und Jesus, der stört so ein bisschen, dann auch die Einladung, das ihm hinzulegen. Ein paar Minuten Zeit, darüber nachzudenken, die Faust zu ballen, wenn du sagst, jetzt bin ich bereit, jetzt mache ich die Faust mal auf und lasse los und halte jetzt die Hände hin, dann mach das. Jesus, ich danke dir, dass ich dir meine Hände hinhalten darf und siehst noch alles, was darin ist, was ich nicht loslassen kann, wo ich mich schwer tue. Und ich danke dir, Jesus, dass du das aushältst, dass du mich aushältst mit allem, was noch nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Ich danke, dass ich trotzdem zu dir kommen darf. Ich danke dir, dass mir deine ausgebreiteten Arme gelten mit allem, was ich so mitbringe und habe, an Guten und Schlechten. Danke, Jesus, dass du mich annimmst und danke, dass du jeden Einzelnen hier annimmst, der sagt, ja, ich möchte. Ich möchte diese Liebe Gottes annehmen, ich möchte diese Vergebung annehmen, weil meine Schuld mich erdrückt, weil ich gemerkt habe, ich kriege dieses Leben nicht alleine gemeistert und ich brauche jemand, der das Leben mit mir meistert. Danke, Jesus, dass du das tust, dass wir uns darauf verlassen können, dass deine Versprechen gelten und dass du hier bist und dass du anklopfst an unsere Herzenstür und dass du sagst, hey, mach auf, mach die Hand auf, lass mich hinein, damit ich dir Gutes tun kann, damit du heil werden kannst, damit du eine Ewigkeit mit mir verbringen darfst. Danke, Jesus, für dieses große Geschenk. Amen. Gott kommt in meine Welt. Gott biegt sich herab, er verlässt die Herrlichkeit und kommt in meine Kaputtheit, in meine Herausforderung, meine Probleme. Er ist der Initiator, er ist derjenige, der mich beschenkt. Und das kam am Anfang vielleicht so durch. Schokolade, hey, wer möchte? Ich werde beschenkt, ich muss nichts dafür tun, ich muss nicht irgendwie etwas leisten, eine Arbeit vollbringen, sondern Gott kommt auf mich zu. Jochen verlässt die Bühne, um dich zu beschenken. Gott kommt auf dich zu, um dich zu beschenken. Und da ist nichts etwas, wo du sagst, das muss erst passieren, sondern brauchst nur Ja zu sagen. Er sagt, ich bin das größte Geschenk. Das, was dein Leben bereichert und glücklich macht und dich erfüllt. Und es braucht eine Reaktion von mir. Wenn ich da so stehen bleibe, dann wartet Gott immer noch und bleibt stehen. Er klopft weiter an. Aber ich muss eine Reaktion zeigen. Und vielleicht hast du die gerade gezeigt in dem Lied, in den Gebeten, in dem, was so Gott in dir bewegt hat, wo du gesagt hast, hey, ich mach mal die Faust auf, ich lass mal etwas los. Ich hatte auch so zwei Dinge im Kopf, wo ich sage, ah, die fallen mir gerade schwer, da hadere ich mit und ich lass sie mal los, ich gebe sie mal Gott hin. Und jetzt kommen wir zum dritten. Gottes Vaterliebe, die mir gilt, Gottes Sohn, der in die Welt kommt, meine Schuld auf sich nimmt, und jetzt eben diese Sache mit dem Heiligen Geist. Wozu braucht es den denn noch? wer hat ihn, wer kriegt ihn? Vicky hat ihn, also einer von uns hat ihn schon mal. Das ist gut. Wer hat ihn noch? Was passiert da eigentlich? Was hat es mit diesem Heiligen Geist, mit Pfingsten, das wir heute feiern, auf sich? Ich habe dazu eine Bibelstelle mitgebracht aus Lukas Kapitel 3, Vers 3, die ihr hier seht. Johannes zog durch die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Johannes, der Täufer, der letzte Prophet des Alten Testamentes, können wir sagen, er ist so eine Schnittstelle vom Alten zum Neuen Testament. Und er zieht durch die Jordan-Gegend und predigt und sagt, kehrt um. Wendet euch um, reicht Gott die Hand, zeigt eine Reaktion, macht nicht so weiter wie bisher. Lasst euch taufen und empfangt Vergebung von euren Sünden und dem, was auf euch lastet. Und das ist spannend, weil irgendwie sind wir noch so im Alten Testament und dem, was da so galt, aber sind an der Schwelle zu dem, was noch kommt, zu etwas viel Größeren. Und hier ist schon dieses Kehr um, wende dich Gott hin, also wenn ich vorher noch da gelaufen bin, wende dich Gott hin, und lass dich taufen, mach das deutlich, erfahre am ganzen Körper, dass Gott dich angenommen hat und erfahre Vergebung. So, jetzt kommt die Frage, wenn Johannes der Täufer das schon predigen konnte, wozu braucht es dann noch mehr Bücher im Neuen Testament, wozu braucht es noch Jesus, was kommt denn noch da drauf, wenn hier schon Vergebung da ist? Was hat der neue Bund, den Jesus schafft, was Johannes noch nicht versprechen kann? Und das lesen wir in der nächsten Textstelle. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Kehrt um, das kennen wir. Jeder von euch lasst sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Also Taufe kennen wir auch schon. Jesus ist ein neuer Bestandteil. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, kennen wir auch. Umkehr, Taufe, Vergebung. Und jetzt kommt was Neues. Das, was vorher nicht da war. Und das, was Johannes nicht versprechen konnte, weil er dafür nicht die Befugnis hatte. Ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und diese Worte spricht Petrus, von dem wir eben schon gehört haben. Der sagt, hey, das hatten wir bisher, das gilt immer noch. Und jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel, der Sohn Gottes. Und der Heilige Geist, der schon verheißen ist. Im Alten Testament ist ganz spannend, da heißt immer, der Heilige Geist lag auf ihnen. Dann gibt es das Gebet, was der König David spricht, Gott, nimm deinen Geist nicht von mir. Das ist irgendwie zeitlich beschränkt. Saul hat es erwischt, der hat Gott den Geist abgezogen. So diese Angst, was ist, wenn Gottes Geist nur vorübergehend da ist? Wie können wir diesen Geist zu fassen kriegen? Und jetzt dieses Versprechen von Gott, was er schon im Alten Testament macht. Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Ich werde das, was mir wichtig ist, in euer Herz legen. Pfingsten im Alten Testament ist Bundesschluss am Sinai. Gott schließt einen Vertrag mit seinem Volk und er sagt, das ist mir wichtig, diese Gebote müsst ihr halten, die schreibe ich hier in diese Steintafeln und ich werde für euch da sein. Ich werde euch beschützen, ich werde euch führen und leiten. Also eure Vertragsbedingung, meine Vertragsbedingung. Das ist Pfingsten. Bundesschluss am Sinai. Jetzt sind wir am Neuen Testament. Wir haben das große Pfingstfest. Jerusalem ist voller Menschen. Alle feiern Pfingsten, dass Gott damals am Sinai diesen Bundesschluss geschlossen hat. Und in diese historische Situation, dieses Festereignis, kommt Gott mit seinem Geist hinein. Macht deutlich, hier passiert etwas Neues an diesem Fest, an diesem Pfingsten. Ich werde heute wieder einen Bund schließen mit euch, einen neuen Bund, einen neuen Vertrag machen. Und dieser Vertrag sieht nicht mehr eine Leistung von euch vor, der eine Leistung meinerseits dann erwidert, sondern ihr müsst nichts mehr leisten. Ihr habt es ja nicht geschafft, zu mir zu kommen. Ihr habt es nicht geschafft, diesen Vertrag zu erfüllen, euren Bestandteil irgendwie auszufüllen. Dieser Bruch, dieser Bund ist zerbrochen, weil ihr gefordert war und es einfach nicht hinbekommt. Und das ganze Alte Testament macht deutlich, wir schaffen es nicht. Wir können nicht so leben, wie Gott sich das für uns vorgestellt hat. Wir können seine Erwartung nicht erfüllen. Wir scheitern. Das zeigt mir das Alte Testament. Und dann kommt das Neue, dieser neue Bund und Gott sagt, neuer Vertrag 2.0, deine Leistung ist nicht mehr gefordert. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Vertrag gemacht hat, mit der Bank vielleicht ein Haus gekauft, ich kaufe ein Haus, okay, dafür muss ich monatliche Raten zahlen. Das wäre ein Vertrag, ich kriege das Haus und muss keine Raten bezahlen, ein einseitiger Bund. Nur der eine Vertragspartner muss was tun, ich nicht. Und das macht Gott. Er kommt zu mir in meine Welt, weil er mich unendlich lieb hat und weil er weiß, ich schaffe es doch sowieso nicht. Und er bietet mir einen Vertrag an, wo ich nur Rechte habe und keine Pflichten. Weil er sagt, das, was du leisten musst, Martin, das hat mein Sohn Jesus schon gemacht. Der hat nämlich das, was ich mir wünsche, was im Alten Testament gefloppt ist, alles erfüllt. Er hat vollkommen nach meinem Willen gelebt. Und diese Leistung, die Jesus gebracht hat, die schreiben jetzt in deinen Vertrag rein, Martin. Und dort, wo du das eigentlich leisten müsstest, steht jetzt das, was Jesus getan hat. Er hat den Willen Gottes in Gänze erfüllt. Also musst du es nicht mehr schaffen. Du wirst frei von dem Fluch des Gesetzes, so zu leben müssen, wie Gottes Willen ist, doch nicht zu schaffen. Du bist befreit, du bist angenommen, du bist Kind Gottes. Und aus dieser Freiheit heraus darfst du leben in Frieden mit mir. Und ich gebe meinen Geist in dein Innerstes. Ich reinige dich von aller Schuld. Ich lege meinen Geist in dich hinein. Und er wird dir zeigen, Stück für Stück, wie du leben kannst nach meinem Willen. Wow, was ist das für ein Update von einem Bund, von einem Vertrag? Also vorher war es auch nicht schlecht. Gott gesagt, hey, ich bin für euch da, ich sorge für euch, ich versorge euch, ich schütze euch vor euren Feinden, ich kämpfe für euch. Ihr müsst nur ein bisschen auch auf mich zukommen, ein bisschen was tun. Das war auch schon gut. Aber selbst das haben wir als Menschheit nicht geschafft. Und Gott sagt, auch das nehme ich euch noch. Weil ich dich so sehr liebe. Weil ich dich so sehr liebe, räume ich alles ab, was im Wege steht. Räume ich alles zur Seite, bin ich bereit, alles auf mich zu nehmen. Bin ich bereit, Mensch zu werden, ans Kreuz zu gehen, einen Verbrechertod zu sterben, nur damit wir Beziehung haben können. Das ist das, was Gott uns anbietet. Das ist, warum wir Gemeinde sind, warum wir es feiern, Christ zu sein, weil das so endlich gut und unfassbar schön ist, mit diesem Gott zu leben, der mich frei macht, der sagt, Martin, ich reiche dir die Hand, schlag ein, komm und folge mir nach und du hast das Leben, wirkliches Leben. Kehrt um, lass dich taufen, erfahre Vergebung und bekomme die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist so kompakt alles, worauf es ankommt. Dieses Umwenden, Abwenden, Hinwenden, sagen, hey, ich besiegle das in der Taufe und ich werde getauft, etwas passiert an mir. Gott wäscht mich rein, Gott nimmt mich an als sein Kind. Gott füllt mich mit seinem Geist. Und ich bin frei für ein neues Leben. Darum feiern wir Pfingsten. Das ist unglaublich gut. Gottes Geist, wer kriegt ihn, wer hat ihn? Jeder Christ, jede Christin hat den Geist Gottes. Und wenn ich Christ werde, bekomme ich den Heiligen Geist. Das ist nicht verhandelbar. Das steht in Vertragsbedingungen drin, kannst du nachlesen in der Bibel. Wenn ich mich Gott zuwende, dann wird er mir Vergebung schenken und mich mit seinem Geist erfüllen. Nicht verhandelbar. Brauchst du keine Angst haben. Wenn du nicht weißt, ob du den Heiligen Geist hast, aber Christ bist, dann kann dich beruhigen, du hast den Geist Gottes in dir. Weil Gott das zugesagt hat und Gott steht zu seinen Zusagen. Gottes Geist, wie kriege ich ihn? Gott hat sich mir zugewendet, er beginnt. Ich kann die Hand von Jesus ergreifen. Was keinen Platz mehr hat, kann weg. Was eine neue Ausrichtung braucht, bekommt das. Ich lasse mich taufen, Gottes Handeln wird an mir sichtbar. Gott nimmt mir meine Schuld, meine Last und füllt mich mit seinem Geist. Wie macht sich dieser Geist Gottes bemerkbar? Unter der Geburt, hat Vicky gesagt, also da merkt man so, Gottes Geist ist da und führt und leitet einen, gibt einen Ruhe. Männer können Gottes Geist auch erleben, das ist auch cool. Wie passiert das bei dir? Gottes Geist macht mir gewiss, dass ich Kind Gottes bin. Und manchmal verunsichern mich Dinge in der Welt oder der Satan flößt mir Zweifel ein. Ah, Martin, das weiß ich ganz so dolle und ich weiß nicht, ob du noch Kind Gottes bist. Ah, doch, ich bin Kind Gottes. Ich habe neulich das Buch gefunden im Bücherwagen vom Freiraum des Evangelium des Buddhas. Ganz interessant, ein paar Geschichten mal gelesen. Gibt es auch eine Geschichte von einem verlorenen Sohn, der geht auch in die Welt, kommt zurück. Was muss er machen? Er muss sich wieder einen Stand erarbeiten. Und der Vater weiß, der Sohn ist wiedergekommen und er setzt ihn immer höher ein. Der Sohn bewährt sich, die nächste Ebene. Und als er ganz oben angekommen ist, da gibt sich der Vater zu erkennen. Das ist das Evangelium des Buddha, stand aus ihm so drin. So, und jetzt zu unserem Evangelium von Jesus Christus. Der verlorene Sohn steht vor dem Vater und der Vater rennt auf ihn zu. Der sagt nicht so, jetzt müssen wir das klären und das klären, das musst du arbeiten, da musst du hinkommen. Wenn du das alles geschafft hast, dann nehme ich dich wieder an. Nein, du bist geliebt, du bist wertvoll, ich renne auf dich zu, weil ich dich so endlich lieb habe. Wenn wir uns Gott zuwenden, ist alles getan. Das ist unglaublich schön. Ich bin Gottes Kind. Das belebt der Geist Gottes in mir. Er rüstet mich mit übernatürlichen, natürlichen Gaben aus, um der Gemeinde und durch sie der Welt zu dienen. Gott begabt mich nicht zum Selbstzweck, nicht nur für uns untereinander als Gemeinde, sondern damit wir in die Welt hineinwirken. Es kann natürliche Gaben sein, wie Gastfreundschaft oder auch übernatürliche Gaben. Gaben der Heilung, wo wir für Menschen beten und Menschen werden gesund und es ist nicht erklärbar. Das schenkt Gottes Geist. Gottes Geist ermutigt mich, wenn es schwierig wird. Und wir haben aktuell viele Schwierigkeiten hier mit der Aula. Jetzt müssen wir nicht draußen, dürfen nicht mehr parken und müssen wir umplanen, überlegen, wie machen wir es. Egal. Gott baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Und egal, was kommt, nichts kann seine Gemeinde überwinden. Gottes Geist ist da. Er tröstet mich, wenn ich unter dem Leid dieser Welt zerbreche. Ich denke, oh, wie kann das sein? Dann tröstet mich Gottes Geist. Gib mir Perspektive auf das, was kommt, dass Jesus wiederkommt und dass es eine neue Erde, einen neuen Himmel geben wird, in der kein Leid mehr sein wird. Gottes Geist lässt die Bibel lebendig werden. Ich lese und lese und auf einmal merke ich, boah, da spricht etwas zu mir. Da wird ein Vers, der mir vielleicht oft begegnet ist, auf einmal ganz nah. Aber er mahnt mich auch. Martin, lass die Finger davon. Martin, lass das sein. Martin, oh nein, tu es nicht. Und doch getan. Hey Martin, bleibst Gottes Kind, komm jetzt zurück, wende dich wieder Gott zu. Immer dieses Ermutigen wieder, zurückziehen. Nicht damit wir verdammt werden, sondern damit wir das, uns Leid zu ersparen. Und wenn wir fallen, wieder diese Gnade, du bleibst Kind Gottes. Und nächstes Mal klappt es. Nächstes Mal probieren wir es nochmal. Gottes Geist erweckt mich, wenn ich so einschlafe geistlich und mein Glaubensleben so dahin plätschert. Schafft auf einmal eine neue Begegnung, neue Herausforderungen. Ich merke, da fängt es wieder an zu sprudeln. Wie wird Gottes Geist sichtbar? Indem ich ihn in meinem Leben wirken lasse. Und da habe ich noch ein letztes Bild. Dann sind wir auch durch für heute. Habt ihr es geschafft, die ganzen Bilder für Gottes Geist. Ganz einmal festhalten. Also wenn das mein Leben ist hier, das ist ziemlich langweilig, ziemlich fad und ziemlich geerdet. Und wenn Gottes Geist da reinkommt, dann wird mein Leben erfüllt. Jetzt frage ich, wie rum müssen wir drehen? Ah, so. Oh, oh. Nein, mein Spaß. Okay. Also, das ist ganz schön explosiv, das Ganze. Wollen wir es nochmal probieren? Probieren wir es nochmal, ne? Okay. Noch einen kleineren hier. Ob das jetzt besser wird? Hast du Angst, oder? Aber ah, nicht schnell auf einmal, ne? Ja. Okay, war ich gerade ein bisschen schnell unterwegs. Jetzt ist. Was ab. Ja, das ist immer so die Sache. Da kann man mit Helium, da kann immer alles passieren, ne? Also, ein bisschen beruhigen, ne? Alle aufgewacht, die geschlafen haben. So. Yeah. Also Gottes Geist erfüllt mein Leben. Wenn ich Gottes Geist Raum gebe in mein Leben, dann wird das, was so ein bisschen unsichtbar ist, das heißt, der Geist weht, wo er will, Geist weht, wo er will, ist nicht so zu fassen, nicht so zu greifen, dann kann Gottes Geist in meinem Leben Raum einnehmen und dadurch auch sichtbar werden, weil er durch mich wirkt und den Menschen in meinem Umfeld Gutes tut. Ganz schön viel los gewesen heute, ne? Also Leiter auf und ab, Gott kommt zu mir, ich darf loslassen, ich darf annehmen, ich darf beschenkt werden, Gottes Geist kommt in mein Leben hinein, erfüllt mich, erneuert mich und Gottes Gegenwart wird in meinem Leben sichtbar. Und ich habe das mal zusammengefasst in einem Glaubensbekenntnis. Ein kurzes Glaubensbekenntnis seht ihr hier und ich lade euch ein, das mit mir zu sprechen, unseren Glauben zu bekennen und das, was wir heute so erlebt haben, diesen dreieinigen Gott mal auszudrücken, wie wir zu ihm stehen Und ich finde es total spannend, als Jesus von den Toten auferstanden ist, bestellt er sie zu einem Berg hin und sie kommen und sie sehen ihn. Und kurz danach sendet er sie aus mit seinem Geist in die Welt hinein. Und sie sehen den Auferstandenen dort stehen und einige zweifeln. Und vielleicht geht es dir auch an diesem Morgen so, dass du sagst, das war alles ganz nett, das hat mich berührt, hier war was zu spüren, habe ich was losgelassen, aber ich habe Zweifel. Dann darfst du Gott trotzdem die Hand reichen. Dann kannst du auch dieses Bekenntnis als, da möchte ich gerne hinkommen und das, da sind noch Zweifel bei, aber ich lege es Gott hin. Und das ist so schön, dass wir das auch Gott hingeben dürfen. Unsere Verletzungen, dass das uns gefangen hält, unsere Zweifel, dass wir sagen, ja Gott. Und so lade ich euch ein, jetzt mit mir das Glaubensbekenntnis zu sprechen und das zu bekennen, was unseren Glauben ausmacht, an diesen dreieinigen Gott, der Beziehung mit mir möchte. Ich glaube an Gott, den Vater, der mich unendlich liebt und seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um mich zu retten. Ich glaube an Jesus Christus, der alles weggerissen hat, was mich von Gott trennt. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Ich kann frei und gerecht vor Gott stehen. Ich glaube an den Heiligen Geist, der mich erfüllt und in mir lebt. Er befähigt mich, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Amen.